Ja, herzlichen Dank, Martin, für die tolle Einführung. Martin hat gesagt, wir sind so ein bisschen im Jammertal, aber wir wollen nicht beim Jammern stehen bleiben. Danke auch für die tollen Lieder. Wir haben gesungen, wie groß unser Gott ist. Und wir starten schon ein bisschen mit dem Jammertal. Ich habe es auch mitbekommen, gerade vor rund einem Monat. Am 7. Oktober wurde Israel angegriffen von der palästinensischen Terrororganisation Hamas. Hunderte jüdische Menschen sind gestorben, nicht nur Soldaten, sondern vor allem auch ganz normale Männer, Frauen und Kinder. Und wir fragen uns, wie Gott das zulassen kann, dass sein Volk so unglaublich leiden muss. Und wir fragen uns auch, wie Gott es zulässt, dass so viele unschuldige Leute auch im Gazastreifen leiden müssen. Das sind gute und wichtige Fragen. Ich glaube, die Fragen dürfen wir uns auch stellen. Aber es gibt wie keine billigen Antworten. Aber was mir ein bisschen hilft in dem Zusammenhang, ist ein Vers von Paulus. Seinen Freunden in Korinth schreibt der Apostel Paulus, denn unser Wissen ist Stückwerk. Und der Paulus, finde ich ganz interessant, er schreibt den Korinthern nicht, euer Wissen, liebe Korinther, ist Stückwerk. Aber ich bin der große Apostel, ich habe den Durchblick. Sondern er nimmt sich da mit rein und sagt, unser Wissen ist Stückwerk. Also er bekennt, hey, auch ich habe offene Fragen. Auch mir ist nicht alles so ganz klar. Und da ist er echt sehr demütig, weil eigentlich war er der beste Theologe seiner Zeit. Man sagt, als junger Mann kam er nach Jerusalem, um auf der besten theologischen Universität da zu studieren, bei seinem Lehrer Gamaliel. Es war so eine lebendige Legende. Und man sagt, der Apostel Paulus, er konnte nicht nur ein paar Verse auswendig. Wenn man Theologie studiert, lernt man ein paar Verse auswendig. Und die Theologiestudenten jammern und sagen, was, so viele müssen wir lernen, und ja viel zu viel. Und von Paulus sagt man, er hat das ganze Alte Testament auswendig gelernt. Und es sind doch immerhin 39 Bücher, es sind 33.000 Verse, also ganz viele Verse. Unglaublich, was er geleistet hat. Er konnte das ganze Alte Testament auswendig. Was für ein Bibelwissen, bestand seine Abschlussprüfung mit Auszeichnung. Und ausgerechnet er schreibt an seinen Freunden in Korinth trotzdem den so eindrücklichen Satz und schreibt, unser Wissen ist Stückwerk. Und damit meint er das Wissen über Gott. Obwohl er so der Superapostel war, das ganze Alte Testament auswendig kannte, musste er sich eingestehen, hey, auch mein Wissen ist eigentlich nur Stückwerk. Und Stückwerk ist nichts Ganzes Abgeschlossenes, sondern mehr so eine zusammengestückelte Sache. Deshalb habe ich euch auch so ein Puzzleteil auf den Stuhl gelegt, vielleicht habt ihr das schon gefunden, so ein Puzzleteil, und ich habe euch auch noch ein Puzzle mitgebracht. Und die Frage ist, wer kann mir sagen, wie viele Teile das sind? Also die Teile in der Schachtel, was denkt ihr, wie viele Teile könnten das sein? 1000? Jawohl, gar nicht schlecht. Wer bietet mehr? 1500? Wer bietet mehr? 2000, das sind 2000 Teile. Und wer kann mir sagen, was das ganze Bild geben wird? Jetzt wird es schwieriger. Was könnte das geben? Himmel, ja genau, Himmel, das ist schon mal nicht schlecht. Es gibt blaue Teile. Matterhorn, jawohl, gar nicht schlecht. Ein Berg vielleicht, ja, sehr gut. Ein Bauernhof, ja, könnte auch sein, ein Bauernhof. Genau, also wir merken, es ist enorm schwierig, wenn da noch nicht viel zusammengebaut ist, zu wissen, was der Noah mit seinem Schiff, gell? Wer weiß, könnte auch sein. Es ist enorm schwierig zu wissen, gell? Was könnte das für ein ganzes Bild geben, wenn wir nur einzelne Teile sehen und durcheinander sehen? Es ist ganz schwierig zu erkennen, ja, was wird das mal? Was wird das ganze Bild? Und genau so, sagt uns Paulus, ist mit unserem Wissen über Gott. Es ist ein Stückwerk. Auch da gibt es viele einzelne Stücke. Und der Paulus war klar, hey, Gott ist so viel größer und umfassbarer als alles menschliche Wissen und Denken. Und wenn wir alles über Gott wissen würden, wäre er auch ein kleiner Gott. Ein Gott, den wir total verstehen könnten. Aber Gott ist nicht klein, sondern wir haben es gesungen, unfassbar groß. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass wir manchmal auch schon bei den kleinen Dingen überfordert sind. Wir sind überfragt, zum Beispiel mit einem Marienkäferchen. Ich war in meinem ersten Beruf war ich Biologielaborant, ich habe Käfer gezüchtet. Und bis heute weiß man zum Beispiel nicht, ja, empfindet ein Marienkäferchen Schmerzen oder nicht? Tut es ihm weh, wenn es ein Beinchen verliert? Spürt es den Schmerz oder merkt es gar nichts? Es läuft einfach weiter. Spürt es den Schmerz? Wir wissen es nicht so genau. Kein Forscher kann uns das sagen. Und was genau passiert eigentlich, wenn die Marienkäferlarve, der Käfer kommt ja nicht als Käfer auf die Welt, er schlüpft aus dem Ei, ist mal eine Larve und wir wissen nicht so recht, wie geschieht es das ganz genau? Wie wird aus der Marienkäferlarve in der Puppenruhe ein Marienkäfer? Wir wissen es nicht so ganz genau. Und wir fragen uns auch, ja, wieso hat ein 7-Punkt-Marienkäfer immer 7 Punkte auf dem Rücken? Wie kommt das zustande? Und wir fragen uns auch, kann sich der erwachsene Marienkäfer daran erinnern, wie es war, als er eine Larve war? Hat er so eine Erinnerung? Kann er sich daran erinnern, ich war mal eine Larve und habe Blattläuse gefressen, jetzt bin ich ein Käfer und fliege? Kann er sich daran erinnern? Wir wissen es nicht, niemand kann es uns sagen. Und da gibt es auch Marienkäferarten, die haben wir noch gar nicht entdeckt. Man sagt, es gibt weltweit 6000 verschiedene Marienkäferchen. Und wir merken, sogar bei so einem kleinen Käferchen ist unser Wissen einfach nur Stückwerk. Und wenn wir schon einen kleinen Käfer nicht komplett erforscht und begriffen haben, wie könnten wir uns dann einbilden, wir wüssten alles über Gott, der ja viel, viel größer und unendlich viel komplexer ist als ein Marienkäferchen. Und der Paulus kannte bestimmt auch die Botschaft des Propheten Jesaja auswendig, einer der Verse, die er gelernt hat. Gott ließ seinem Volk durch diesen Propheten aus dem Alten Testament sagen, meine Gedanken, sagt der Herr, sind nicht zu messen an euren Gedanken und meine Möglichkeiten nicht an euren Möglichkeiten. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet. Gottes Gedanken gehen weit hinaus über all unser Denken. Und im Vergleich zu unseren irdischen Gedanken sind sie quasi galaktisch. Unser Wissen ist Stückwerk. Und ich glaube, gerade in den Momenten, wo wir Gott nicht verstehen, ist es gut, sich daran zu erinnern. Manchmal können wir nicht verstehen, wieso wir in dem Jammertal sind. Wieso lässt Gott den Hamas-Terror zu? Warum die humanitäre Katastrophe im Gazastreifen? Wir können es nicht einordnen, wir können es nicht verstehen. Aber was wir können beten. Und genau das wollen wir jetzt miteinander tun. Wir wollen für diese Menschen beten, für die Menschen in Israel, für die Menschen im Gazastreifen. Ich glaube, das ist das Beste, was wir tun können. Ich merke manchmal, wir können uns die Frage stellen, warum geschieht das? Wir finden oft keine Antworten. Aber was wir tun können, wir können beten, das ist etwas, das wir wirklich tun können und was wirklich hilft. Ich bin überzeugt davon, das Gebet hat eine große Kraft. Und ich fände es toll, wenn 2 oder 3 von euch einfach beten würden für diese zerfahrene Situation in Israel, im Gazastreifen, vielleicht auch für die verschleppten Geiseln, für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Lass uns doch miteinander beten, das ist das Beste, was wir tun können. 2 oder 3 von euch und ich mache dann den Abschluss. Amen. Und Jesus, ich danke dir für die Menschen in Israel, im Gazastreifen, die dich kennen, messianische Juden, christliche Araber, und ich bitte dich ganz besonders für die, sei du ihnen nah, schütze du sie, segne du sie, danke, dass du deine Hand über sie hältst. Amen. Ja, danke für eure Gebete. Manchmal ist der Nahe Osten ganz weit weg und wir merken selber, wir sind selber im Jammertal. Wir zweifeln selber an Gottes Liebe. Manchmal können wir auch persönlich Gott nicht verstehen. Wir verzweifeln vielleicht an chronischen Krankheiten, an verflossenen Beziehungen, verpatzten Prüfungen und fragen auch, ja warum? Und vielleicht hilft es uns dann auch zu wissen, unser Wissen ist Stückwerk. Wir können manches einfach nicht einordnen, wir können es nicht verstehen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich war früher weniger demütig, als ich 2002 mit dem Theologiestudium in Bad Liebenzell begann. Dachte ich im jugendlichen Leichtsinn, ich gehe jetzt nach Liebenzell auf den Heiligen Berg, da studiere ich die Theologie und danach habe ich keine Fragen mehr über Gott. Da werden alle Fragen geklärt auf dem Heiligen Berg. Aber ganz interessant, genau das Gegenteil ist passiert. Je länger ich studierte, desto mehr spannende Fragen sind aufgetaucht. Und desto mehr spürte ich, wow, da gibt es noch so viel zu entdecken und mein Wissen ist echt nur Stückwerk. Und es ist ganz spannend, ich darf im Moment so nebenher einzelne Mastermodule besuchen in Liebenzell und auch wieder der gleiche Effekt. Ich merke, wow, da gibt es noch so viel zu entdecken und die Bibel ist so reich und so tief. Und wow, ich habe eigentlich gar keine Ahnung. Es macht demütig zu merken, hey, mein Wissen ist eigentlich echt nur Stückwerk. Und die Frage ist ja, was bedeutet dieses Stückwerk für uns? Zum einen bedeutet es, hey, wir müssen uns keinen Stress machen, wenn wir noch nicht alles wissen. Manchmal denkt man, als guter Christ müsste ich doch das jetzt wissen. Ich müsste wissen, wo steht schon wieder dieser Psalm vom guten Hirten. Ich müsste es wissen. Ist ja peinlich, wenn ich das nicht weiß. Ich habe doch schon die ganze Bibel gelesen. Aber das Gute ist, wir dürfen lebenslang von Jesus lernen. Wir sind alle unterwegs, wir sind alle Lernende. Und es gibt in der Bibel noch ganz viel zu entdecken. Das Lernen geht weiter. Und vielleicht habt ihr schon den Witz von den drei Pfarrern gehört, die Probleme mit Fledermäusen in der Kirche hatten. Die drei Pfarrer trafen sich auf einer Weiterbildung, kamen miteinander in das Gespräch und alle haben gesagt, ja, das kenne ich, das Problem mit den Fledermäusen, das ist ein bisschen mühsam, gell? Die hängen da im Kirchturm rum und dann der Kot fällt auf den Boden, direkt vor den Eingang und die Kirchenbesucher ärgern sich. Das ist eine mühsame Geschichte und der einer hat gesagt, ja, ich habe eine Katze uns gekauft, aber das hat nicht funktioniert. Die Katze wollte die Fledermäuse nicht fressen, das war keine gute Idee. Der andere Pfarrer hat gesagt, ja, ich habe eine Schrotflinte gekauft und habe einfach mal losgeballert, aber der Kirchturm ist so dunkel, ich habe irgendwie nicht richtig getroffen oder so. Und der dritte hat gesagt, ich habe Gott sei Dank eine Lösung für das Problem gefunden. Und die anderen wollten natürlich wissen, ja, was hast du gemacht? Und er hat gesagt, das war ganz einfach. So im Winterhalbjahr, wenn es ein bisschen kälter ist, da sind die Fledermäuse nicht so flatterig, da sind sie eher so ein bisschen ruhig und still. Da habe ich die alle eingesammelt aus dem Kirchturm. Da habe ich die alle getauft, gleich konfirmiert und danach habe ich sie nie mehr gesehen. Also wir merken es, der Witz hat auch eine ganz tragische Seite. Leider ist es genau das, was viele Pfarrer erleben. Die jungen Leute werden konfirmiert und danach sind sie einfach nur weg, weil sie irgendwie den Eindruck haben, Kirche ist völlig uncool oder sie denken, ja, da gibt es nichts mehr zu lernen. Ich war ja im Konfirmationsunterricht, das ist echt vorbei, ich weiß jetzt schon alles, das reicht mir, das ist genug. Aber das ist echt ein Jammer, weil sie verpassen ganz viel an Gemeinschaft, ganz viel an Segen, an Spaß, an Wissen, weil unser Wissen ist auch nach dem Konfirmandenunterricht noch Stückwerk. Da gibt es noch so viel zu entdecken. Aber auf der anderen Seite, gell, es ist auch eine Herausforderung für ältere Menschen. Ich kann mich gut erinnern, meine Großmutter hat mir mal nach dem Gottesdienst gesagt, ja, weißt du, Stefan, uns kann man halt nichts mehr sagen. Und da war ich ziemlich baff, denke so, was? Sie hatte irgendwie den Eindruck gehabt, ja, wir haben schon so viele Predigten gehört, wir haben die Bibel gelesen und so. Unser Wissen über Gott ist kein Stückwerk mehr, uns kann man nichts mehr Neues erzählen. Und ich habe dann gedacht, ja, vielleicht liegt es an uns Predigen, gell? Vielleicht predigen wir immer die gleichen Bibelstellen oder vielleicht lag es auch daran, dass sie schon ein bisschen vergesslich wurde. Kann auch sein. Auf jeden Fall denke ich, ist eine Gefahr, wenn man älter wird, dass man wie das Gefühl hat, ja, ich habe schon alles gesehen, schon alles gehört, gibt nichts mehr Neues, gibt nichts mehr zum Lernen. Aber es gilt auch für Senioren. Unser Wissen ist Stückwerk. Wir dürfen lebenslang neugierig bleiben, offen, was es da noch alles zu entdecken gibt. Und so ist es ja auch bei dem 2000er Puzzle. Es ist erst fertig, wenn das letzte Stück eingesetzt ist. Und das macht uns immer wieder auch demütig, zu merken, hey, unser Wissen ist Stückwerk, es ist noch nicht fertig. Und genau das fehlte den Leuten in Korinth. Paul schreibt ihnen, ihr aber seid auch noch eingebildet. Die Korinther waren so richtige Besserwisser. Sie dachten, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und sie merkten nicht, dass sie eine Gabel in der Hand hatten. Sie waren überzeugt davon, hey, wir wissen noch mehr als der Paulus. Wir wissen mehr als Paulus. Unser Wissen ist doch ein Stückwerk. Uns kann man nichts mehr sagen. Sie dachten, unser Wissen ist kein Stückwerk, sondern ein Prachtwerk menschlicher Intelligenz. Und für mich war es auch interessant, also als Teenager wurde die FWG Schaan gegründet und es kam ein amerikanischer Pastor und für mich absolut faszinierend, er hatte auf jede schwierige Frage zur Bibel eine einfache Antwort. Das hat mir unglaublich imponiert. ich glaube auch so den Eindruck gehabt, wow, das ist kein Stückwerk, das ist echtes Fachwerk. Er hat ja Theologie studiert. Und bei ihm sah das Putzen ein bisschen anders aus. Ich habe euch das auch mitgebracht. So, also ein bisschen eine einfache Version von dem. Er hat uns gesagt, es ist eigentlich alles ganz klar. Es gibt so eine Lehre von den Heißzeitaltern, Dispensationalismus. Das heißt, Gott schreibt Geschichte mit uns Menschen und es gibt 7 Heilszeitalter und alle schwierigen Stellen, hat gesagt, ja, im Hebräerbrief steht, man könnte wieder verloren gehen. Er sagte, nein, der Hebräerbrief, das gehört nicht zu unserer Heilszeit, den schieben wir mal auf die Seite, den brauchen wir nicht. Da steht ja an die Hebräer, sind wir Hebräer? Nein, sind wir nicht. Also weg damit. Jakobus hat gesagt, das gilt uns auch nicht, weil da steht ja so quasi, der Glaube ohne Werke ist tot. Nein, das gilt nicht für uns. Und dann, was vor dem Kreuz war, Matthäus Evangelium, das gilt auch nicht für uns. Unser Vater brauchen wir nicht. Wenn wir nicht vergeben, wird uns nicht vergeben. Nein, das können wir auch vergessen. Weg damit, das ist nicht unsere Heilszeit. Und ich merke, okay, dann wird es ziemlich einfach. Es war alles irgendwie klar, so schwarz oder weiß. Aber das ist auch nicht die Realität. Wir merken, das Putze hat mehr als nur diese 7 Teile. Und unser Wissen ist und bleibt Stückwerk. Es bleibt ein Stückwerk. Und es ist auch viel interessanter. Ich meine, gerade mit dem Putze, ich weiß auch nicht, das ist ziemlich, ziemlich langweilig für uns Erwachsene. Gell? Also das können wir im Schlaf. Das ist auch überhaupt nicht spannend. Da gibt es irgendwann auch keine Herausforderungen mehr, nicht mehr viel zu entdecken. Die Realität ist ganz anders. Wenn wir die Bibel ernst nehmen, merken wir, wow, hey, da gibt es ganz viel noch zu entdecken. Und ich denke, Paulus will uns auch bewahren vor einem falschen Stolz. Manchmal hat man den Eindruck, ich weiß, was in der Bibel steht und ich weiß, wie man diese Stelle auslegt, nämlich so und nicht anders. So, meine Auslegung ist die einzig richtige. Und alle anderen, die sind nicht bibeltreu. Die Christen in der Pfingstgemeinde, die vom ICF St. Gallen, von der Landeskirche, ja, die haben es noch nicht so ganz begriffen, aber vielleicht kommen sie dann auch noch so weit auf mein Level. Aber Paulus sagt uns und den Korinthern, Vorsicht, Freunde, unser Wissen ist Stückwerk. Niemand von uns hat schon alle Teile richtig zusammengesetzt. Weil beim Putzen, manchmal geschieht es mir, gell, wenn ich so dran bin, denke ich manchmal, das Teil, das gehört unten links hin. Und ich bin sowas von überzeugt, ich weiß, unten links gehört es hin. Und dann irgendwann später, gell, merke ich, ja, komisch, es irgendwie, irgendwie geht es gar nicht auf. Und irgendwann merke ich, oha, ich habe es um 90 Grad verdreht und eigentlich gehört es gar nicht unten links hin, sondern aha, oben rechts gibt es auch noch blau. Und das ist ja total falsch. Und obwohl ich so überzeugt bin, muss ich feststellen, wow, ich habe einfach einen Fehler gemacht. Das stimmt gar nicht. Und das bedeutet für mich auch, demütig sein. Ich finde es immer wieder faszinierend, dass unsere Theologieprofessoren immer wieder betont haben, das ist meine Erkenntnis bis jetzt. Einfach zu wissen, ich kann mich auch täuschen und ich will noch mehr lernen. Und es kann uns zum einen entlasten, aber auch frustrieren. Wir fragen uns ja, was jetzt? Ist denn alles nur Stückwerk? Hat uns Gott einfach nur so eine Schachtel gegeben mit 2000 Teilen und wir haben gar keinen Plan? Wir wissen überhaupt nichts von ihm. Es kann uns auch sehr faszinieren, aber auch frustrieren. Wir merken, wow, Gott ist so groß, aber auch ein bisschen frustrieren, wenn wir gar nichts wissen. Aber es ist nicht so. Gott hat sich offenbart in seinem Wort, in der Bibel, in seinem Sohn Jesus, der auf diese Welt kam. Und das ist so etwas wie eine Mini-Vorschau auf das Gesamtbild. Ich zeige euch eine andere Schachtel. Vielleicht habt ihr das auch gesehen, gell? Am Rand von einer Putze gibt es sowas wie eine Mini-Vorschau. Wir wissen dann, ah, okay, das Putze hat 2000 Teile. Man versteht da quasi, ah, Putzle, der Blick auf Grindelwald. Wir wissen ja, grüne Wiese, Alphütte, Berge, Wolken, Himmel. Wir haben sowas wie eine Mini-Vorschau. Wir sehen jetzt noch nicht alle Details. Nicht alles ist da erkennbar, aber wir haben so eine Mini-Vorschau. Und wenn zum Beispiel der Johannes schreibt, Gott ist Liebe, ist es eine ganz klare Aussage. Wir müssen dann nicht fragen, ja, könnte es sein, dass Gott Liebe ist, aber trotzdem Zorn oder Hass, sondern nein, es ist ganz klar, Gott ist Liebe. Und das ist auch die Botschaft der gesamten Bibel. Die Bibel ist ein Liebesbrief von Gott an uns Menschen. Und es ist absolut klar, Gott liebt uns und er hat uns seinen Sohn Jesus gesandt, um die Beziehung zu ihm wiederherzustellen. Im Johannesevangelium lesen wir, Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und das ist das große Ganze, das wir nie aus dem Blick verlieren sollten. Gott hat uns seine Liebe gezeigt und Jesus für uns und unsere Schuld am Kreuz sterben lassen. Jeder, der an ihn glaubt, bekommt das ewige Leben geschenkt. Und interessant ist, Paulus, er spricht es auch in seinem Brief an die Korinther an. Er zeigt ihnen auch das große Ganze. Er sagt nicht nur, ja, Stückwerk und wir wissen nichts, sondern nein, er sagt ihnen auch, zeigt ihnen auch das große Ganze. Er kritisiert nicht nur ihren Stolz, sondern er sagt ihnen auch, was wirklich zählt. In 1. Korinther 8 heißt es dann, aber bloßes Wissen macht überheblich. Was uns wirklich voranbringt, ist die Liebe. Wenn sich jemand etwas auf sein Wissen einbildet, weiß er noch gar nicht, was es bedeutet, echtes Wissen zu haben. Echtes Wissen ist nur bei dem zu finden, der Gott liebt, denn wer Gott liebt, der weiß, dass Gott ihn kennt und liebt. Paulus bringt es da auf den Punkt und sagt, hey, Wissen über Gott ist so gut. Es ist so gut, Theologie zu studieren. Es ist gut, Bibelstunden zu besuchen. Es ist so gut, in der Bibel zu lesen. Es ist so gut, den biblischen Unterricht in der Gemeinde zu haben. Unterrichtsabschluss zu feiern, das ist super wichtig und richtig. Aber er sagt dann, noch wichtiger ist die Liebe. Weil Wissen über Gott kann uns auch stolz machen. So, ich habe es begriffen. Ich weiß, wie das läuft hier. Ich habe schon so viel Erkenntnis. Aber Liebe baut uns auf und baut auch andere auf. Viel wichtiger als alle Erkenntnisse und alles Wissen über Gott ist, dass Gott uns liebt und wir ihn lieben dürfen. Paulus sagt sogar, eigentlich erst mit einer liebevollen Beziehung zwischen Gott und uns fängt das echte Wissen über Gott erst an. Das sehen wir auch bei den Putzeprofis. Gell? Die Profis fangen meistens so an, dass sie mal die große Schachtel nehmen und dann suchen sie Randteile. Dann merkt man, ah, okay, die Teile mit dem glatten Rand, die sind die Randteile. Und sie suchen die mal raus. Dann haben sie schon mal einen Anfang, dann kann man mal den Rahmen zusammensetzen. Wenn man den Rand hat, dann weiß man, ah, okay, das Putze wird etwa so groß. Wir haben den Ganzen schon mal einen Rahmen gesetzt. Wir haben den ganzen Rand zusammengesetzt. Dann wird es ein bisschen einfacher. Dann hat man wieder den Rahmen abgesteckt. Und so ist es auch mit dem Wissen über Gott. Wenn ich weiß, dass Gott mich liebt und ich ihn liebe, dann habe ich schon mal einen sehr hilfreichen Rahmen einfach abgesteckt. Dann hat das ganze Stückwerk immerhin schon mal einen Rahmen und das ist das Wichtigste. Und die Frage ist ja, wie läuft es jetzt praktisch? Wie mache ich mir so den Rahmen? Wie kann ich denn Gott lieben? Geht es da um ein Gefühl, das wir irgendwie aus uns herauspressen müssen? Und ich denke, es geht zuerst nicht um ein Gefühl, sondern um eine Entscheidung. Wir dürfen uns entscheiden, ja, ich will mich von Gott lieben lassen und ich will Gott lieben. Und diese Entscheidung können wir in ein Gebet packen. Wir dürfen beten und sagen, Jesus, danke, dass du mich liebst, dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich will deine Liebe annehmen und ich will auch dich lieben. Und damit ist schon mal der Rahmen von dem großen Putze abgesteckt. Es bleibt dann immer noch viel Stückwerk übrig, aber auch nicht für immer. Wir haben das gehört, wir werden nicht immer in dem Jammertal bleiben. Irgendwann werden die Menschen, die von Gott geliebt sind und ihn lieben, Gott in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit sehen. Dann hört alles Stückwerk auf, dann werden wir das ganze Bild sehen, dann werden wir so vieles auch verstehen. Wir werden verstehen, ja, warum ist es am 7. Oktober 2023 geschehen? Warum mussten so viele Israelis sterben? Warum mussten die Palästinenser so leiden? Wir werden es dann verstehen, wir werden keine Fragen mehr haben. Und das Puzzle da vorne, das 2000er Puzzle, ich zeige euch, was das wird, weil gell, wir haben nicht die Zeit, 2000 Teile zusammenzusetzen. Das wird ein Bild aus dem Wallis, vom großen Aletschgletscher. Also, gell, ihr habt vieles richtig gesagt, Berge, Himmel, vieles habt ihr auch nicht gesehen. Ihr habt den Gletscher nicht gesehen, die Lärchen nicht gesehen, die Arve nicht gesehen. Aber es ist okay, ist auch sehr schwierig. Es ist ein Bild aus dem Wallis, vom großen Aletschgletscher. Und wenn das Stückwerk einmal aufhört, haben wir das ganze Bild, das ganze Puzzle. Aber bei Gott wird es noch viel viel gewaltiger sein. Wir haben dann nicht nur ein Bild von ihm, sondern wir werden bei ihm sein. Das ist wie wenn du in dieses Putze hineingehen kannst, wie wenn du dann plötzlich beim Aletschgletscher wärst. Dann plötzlich riechst du den Arfenwald. Du Du spürst den kalten Wind vom Gletscher her. Du hörst die schwarzen Affen scharfe Blöcken. Du bist wirklich da. Und bis es so weit ist, haben wir aber noch ganz viel Stückwerk. Und das hilft uns, demütig zu sein, gleichzeitig aber auch neugierig und wissbegierig zu bleiben und uns vor allem darum zu kümmern, von Gott geliebt zu werden und ihn zu lieben. Und ich möchte mit uns beten. Ihr dürft gerne sitzen bleiben. An Jesus, wir geben dem Paulus recht, unser Wissen ist und bleibt Stückwerk. Aber wir sind so froh, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass du uns gezeigt hast, wie Gott ist, dass wir in dir, in deinem Leben auch so viel erkennen dürfen, wer Gott ist. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du uns liebst und dass wir dich lieben dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns eine Offenheit bewahrst, dass wir wissbegierig sind, neugierig und mehr wissen wollen über dich und gleichzeitig auch uns bewahrst vor einem falschen Stolz. Amen.